Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Wir beginnen den Wochenrückblick auf die Ereignisse in der Romandie mit einem immer wiederkehrenden Thema, nämlich den Sprachen. Vor allem geht es aber nicht um den Dialekt in der deutschen Schweiz, sondern um das Französisch. Anlass ist die Nachfolge im Parteipräsidium zweier Parteien, der BDP und der FDP. Da gibt es Kandidaten und Favoriten. Was aber nun in der Romandie ärgert, ist nicht, dass diese nicht aus der Romandie stammen, sondern ihre Sprachkompetenz. Ich habe Ron Hochuli nach dem Hintergrund gefragt.
Für die Nachfolge von Fulvio Pelli bei den Freisinnig-Liberalen soll es ja zu einem Duell kommen zwischen dem Aargauer Philipp Müller und dem Glarner Pankrat Freitag. Und beide haben dasselbe Problem. Sie sprechen kaum Französisch, wenn überhaupt. Dasselbe Handicap hat auch der Nationalrat Martin Landolt, der als Favorit ins Rennen geht für die Nachfolge von Hans Gruner an der Spitze der BDP. Und ja, damit haben die Romans Mühe. Wie will denn jemand eine nationale Partei führen? Wie will sich jemand in nationale Themen einmischen, dem nicht nur die Sensibilität für die Westschweiz fehlt, beziehungsweise für eine Sprachregion, die Sensibilität, ja, das könnte man ja noch nachvollziehen, aber die Sprache, die sei einfach unerlässlich, wird in der Romandie festgehalten, sowohl von Journalisten wie auch Gewählten in Bundesbern.
Das heißt, eigentlich wird diskutiert über die Kriterien, die jemand qualifizieren würden für ein Amt.
Das ist so. Hier in der Romandie hat man überhaupt nichts dagegen, dass die eine oder andere Partei jetzt von Deutschschweizern geführt wird. Aber man sollte doch zumindest sicherstellen, dass sie sich auf Französisch ausdrücken können. In der Deutschschweiz verlangt man ja auch, dass die Westschweizer Parteipräsidenten arena-tauglich sind. Diesen Ausdruck hört man immer wieder. Umgekehrt soll dies auch gelten.
Geht es dabei nur um eine Art Medienkompetenz oder geht das noch weiter? Ist das auch ein politisches Problem?
Einerseits geht es um die Medienkompetenz. Das sagen auch viele Journalisten, vor allem beim Radio und beim Fernsehen. Die haben Angst, dass man künftig eben auf den elektronischen Medien diese Parteipräsidenten einfach nicht mehr hört und nicht mehr sieht. In anderen Worten, wie wird es so diese Journalisten zu einer Art Super League der politischen Debatte in der Deutschschweiz geben und die Westschweiz muss sich dann mit der Challenge League begnügen, das heißt mit Vizepräsidenten. Doch es geht um mehr noch als nur um die Medien. Eine nationale Partei müsse doch im Pflichtenheft der Kandidaten das Beherrschen des Französisch ganz klar als Kriterium einnehmen. Doch offenbar ist das bei den Freisinnigen nicht der Fall. Und das nimmt man der Partei schon etwas übel. Nationalräte wie der CVPler Dominique Debimont oder der Grüne Antonio Hodges aus Genf zeigen sich besorgt. Man könne ja von den Gewählten nicht erwarten, dass sie sich sprachlich Mühe geben, wenn es selbst ihre Parteipräsidenten nicht täten. Dies sei nicht nur eine Frage der nationalen Kohäsion, sondern auch der politischen Effizienz. Mehr und mehr gäbe es Kommissionssitzungen in Bundesbern, wo die Gewählten nicht oder falsch abstimmen und wo die Diskussion nicht vorwärts kommt, weil man sich nicht oder schlecht versteht. Und da müsse man einfach Folgen ziehen. Bislang galt die Regel, in Kommissionssitzungen spricht jeder seine Sprache. Es gibt keine Simultanübersetzung. Dies pflegte man sehr, denn schließlich sind ja auch die Kommissionssitzungen da, wo die Politik wirklich passiert. Diese Kommissionssitzungen seien ja zu wichtig für das politische Geschehen, dass man sich erlauben könnte, einander nicht zu verstehen. Und die Frage sei jetzt, entweder oder. Entweder geben sich alle Mühe oder dann müsse man einfach in Kauf nehmen, dass man sämtliche Debatten simultan übersetzen muss.
Ron Hochuli, wechseln wir das Thema und wir kommen zu ebenfalls wieder einer Geschichte, die uns auch schon beschäftigt hat. Es geht dabei um die Steuergeschenke, die der Kanton Waadt ausländischen Firmen gemacht hat. Nun stehen wir mitten im Wahlkampf und nun konkretisieren sich auch die Fälle.
Ganz eindeutig. Man wusste ja bereits, dass der Kanton Waadt Schweizer Meister ist bei der Erteilung von Steuerrabatten. Darüber hatten wir ja gesprochen. Firmengewinne in Milliardenhöhe wurden hier ausgeteilt, um ausländische Unternehmen anzulocken in den Jahren vor allem 2005 bis 2008. Dies hat nach wie vor Konsequenzen, weil diese Steuerrabatte oft 10 Jahre gültig sind. Im Gegenzug wurde von diesen Unternehmen erwartet, dass sie lokal investieren, mit den regionalen Hochschulen und der lokalen Wirtschaft zusammenarbeiten und dass sie auch Arbeitsstellen schaffen. Doch vor allem ein Unternehmen hat in den letzten Wochen zu reden gegeben hierzulande. Das ist der Konzern Vale, ein brasilianisches Bergbauunternehmen, eines der 3 größten weltweit. Ein Konzern, notabene, der in Brasilien wegen Steuerhinterziehung angezeigt wurde.
Aber ganz konkret, wo liegt denn jetzt das Problem?
Es gibt eigentlich mehrere Probleme. Als dieses Unternehmen 2006 in die Waadt zog, hat es ein voraussichtlicher Unternehmensgewinn von ca. 35 Millionen Franken bei den lokalen Behörden vorausgesagt. Ein eher bescheidener Betrag für ein Weltkonzern. Doch aus dieser Prognose wurden in Tat und Wahrheit wenige Monate später über das Hundertfache, sprich knapp 5 Milliarden Franken. Das kommt davon, dass der Sitz von Vale in der Waadt dazu dient, die weltweiten Profite des Konzerns in die Schweiz zu verlagern, wo sie eben kaum besteuert sind. Gleichzeitig aber hat das Unternehmen nur sehr wenige Arbeitsstellen geschaffen. Mit den Hochschulen arbeitet es nicht. Es ist auch keineswegs mit der lokalen Wirtschaft verbunden. Insofern rechtfertigt sich der Steuerrabatt schlicht und einfach nicht, auch auf gesetzlichem Niveau. Dies hat auch das Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern nun erkannt und hat gegen einige Steuerrabatte des Kantons Waadt nun einen gerichtlichen Rekurs eingereicht und ein Entscheid soll in den kommenden Monaten gefällt werden, was momentan bei den lokalen Behörden für Verlegenheit sorgt.
Nun haben aber auch einige Gemeinden gegen diese Steuergeschenke protestiert. Warum denn das?
Ja, die Bürgermeister von verschiedenen Waadtländer Gemeinden, wo sich die ausländischen Unternehmen mit Steuerrabatten niedergelassen haben, gutieren die Situation überhaupt nicht. Sie wurden zwar vor jeder Niederlassung konsultiert, aber der Entscheid wurde letzten Endes vom Kanton getroffen. Und so kam es, dass der Kanton auch Unternehmensniederlassungen gewährte in Gemeinden, die gar keine wollten. Da ist ein politischer Konflikt entstanden, aber auch ein finanzieller, denn ein neues Unternehmen in der Gemeinde bedeutet oft auch neue Infrastrukturen, Straßen, Schulklassen und so weiter. Und diese Infrastrukturen müssen von den Gemeinden finanziert werden, obschon diese ohne Steuereinnahmen leben müssen.
Stellt sich auch die Frage, ob das nicht auch Krach unter den Parteien gibt. Man kann sich ja vorstellen, die Regierung, die muss Steuergeschenke absegnen. Und da gibt es ja wohl einige Politikerinnen und Politiker, die nicht einverstanden werden damit, je nach politischer Couleur.
Absolut. Diese Woche kam es auch zu einer heftigen Diskussion im Großrat, in der Legislative des Kantons. Es wurden auch administrative Untersuchungen angesagt. Doch zur Rede muss sich der zuständige Regierungsrat, der freisinnige Finanzminister Pascal Brulis, erst nach den Kantonswahlen stellen. Es wurde nämlich darüber abgestimmt, ob diese Woche noch, das heißt noch vor den Kantonswahlen, eine dringende Debatte geführt werden soll. Doch die bürgerliche Mehrheit hat dies abgelehnt. Somit hat Pascal Brulis ein bisschen mehr Zeit, um sich zu rechtfertigen und vor allem, er muss es nicht mitten in seiner Wahlkampagne tun. Das könnte auf der einen Seite natürlich Misstrauen aufkommen lassen seitens der Wähler und es könnte auch sein, dass der bis vor kurzem so berühmte, der unangetastete Pascal Brulis ein schlechteres Resultat erzielt, als man erwarten konnte. Doch in Gefahr ist seine Wiederwahl nicht, zumal ihn die Linke auch nicht allzu stark angreift zu diesem Thema mitten in der Wahlkampagne. Denn es gibt ja sozusagen zwischen Pascal Brulis und dem Regierungsrat Pierre-Yves Maillard, der auch ein bisschen als Übervater der waadtländischen SP gilt, eine Art Friedenspakt nach dem Motto, ich greife dich nicht allzu stark an und du mich auch nicht.
Kommen wir zum letzten Thema, Ron Hochuli. Da geht es um ein Fest, eine Festveranstaltung, die wir auch kennen in der Deutschschweiz. Hier heißt sie Schwingfest, bei Ihnen heißt es La Fête de la Lutte. Ein wichtiger sozialer Anlass, auch in der Romandie. Und Kandidaten für die Austragung dieses Festes waren Colombier, Genf und Estavayer-le-Lac, ein Ort im Freiburgischen. Wer hat denn jetzt gewonnen?
Estavayer aus dem Freiburgischen hat es geschafft nach einer sehr langen und teuren Kampagne. Noch nie sei derart lobbyiert und investiert worden in eine Kandidatur für die Organisation des Nationalen Schwingfest, das ja jede 3 Jahre stattfindet, aber nur alle 15 Jahre in der Westschweiz. Und diesmal wollte sich Freiburg die Chance nicht entgehen lassen. Der Kanton hat das Fest zum letzten Mal vor 60 Jahren organisieren können und die 2 letzten Kandidaturen 1986 und 2001 hat man gegen Sion bzw. Nyon in der Watt verloren. Diesmal hat man also ein Dossier vorbereitet, das sowohl technisch wie auch emotional perfekt sein sollte. Dennoch gab es eine heftige Polemik darüber.
Und aufgrund von was entstand da eine Polemik?
Ja, man hat Freiburg vorgeworfen, eine Militärinfrastruktur zu nutzen, den Flughafen Bayern, die als strategisch gilt. Und es könne doch nicht sein, dass der Flughafen Bayern einfach für ein Schwingerfest lahmgelegt würde, beklagten sich die Gegner aus Genf und Colombier. Weiter wurde das VBS und sogar Uli Maurer persönlich kritisiert, weil sich der Bundesrat eine Zeit lang auf der Internetseite der Freiburger Kandidatur blicken ließ. Dies sei doch parteiisch, doch schließlich hat es Estavayer trotz aller Kritik und Polemik geschafft. Die Delegierten wählten den Austragungsort letzte Woche bereits im ersten Wahlgang.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse über die Ereignisse der Woche in der Romandie.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Das Tessin und die Gemeinden auf der italienischen Seite der Grenzen liegen im Streit. Seit letztem Juni halten die Tessiner Behörden die Quellensteuern von Grenzgängern aus Italien teilweise zurück. Den italienischen Gemeinden fehlen bald ca. 30 Millionen Franken. Diese Woche nun hat sich die Wut der Italiener im Parlament der Region Lombardei entladen. Die Abgeordneten haben einer Motion zugestimmt, mit der das Geld eingetrieben werden soll. Urs Gilgen hat unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was in dieser Motion drinsteht.
Ja, die Motion fordert insbesondere, dass die Region Lombardei bei Premier Mario Monti vorstellig wird, damit dieser Druck auf die Schweiz ausübt, damit wiederum diese Quellensteuern endlich freigegeben werden. Viele italienische Gemeinden seien nämlich auf das Geld angewiesen und die Schwierigkeiten seien absehbar, wenn dieses Geld, was ja immer mit einiger Verzögerung in den Gemeinden eintrifft, dann nicht eintreffen wird.
Die Parlamentarier der Lombardei wollen also den Ministerpräsidenten einschalten. Wie soll er denn die Tessiner zum Einlenken bringen?
Das ist eben interessant. Monti wird ausdrücklich gebeten, auch rechtliche Schritte gegen die Schweiz einzuleiten, weil diese eben ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es müsse der Rechtsweg eingeschlagen werden. Und was vielleicht auch noch interessant ist, für die Umtriebe, nämlich diese Verzögerungen, die sich jetzt nämlich anbahnen, soll man auch Schadenersatz einfordern. Das heißt für diese Zahlungen, die eben im Moment ausbleiben werden.
Und wie hat man auf Tessiner Seite darauf reagiert?
Ja, erstaunlich gelassen, muss man sagen. Regierungsrat Norman Gorbi, Justizdirektor und einer der treibenden Kräfte damals im Juni für dieses Einfrieren der Grenzgängersteuern, hat einfach formal auf die Bedingungen verwiesen, die in dem damaligen Dekret stehen. Nämlich, dass diese Gelder erst freigegeben werden, wenn neue Verhandlungen zwischen der Schweiz und Italien für ein Doppelbesteuerungsabkommen seriös aufgenommen sind und auch in anderen Steuerfragen. Und wie wir wissen, Italien ist ja weit davon weg. Italien und die Schweiz sind sich da überhaupt nicht grün im Moment in Steuerfragen. Insofern hat sich eigentlich effektiv seit Juni 2011 aus Tessiner Sicht nichts verändert.
Nun, diese Motion im lombardischen Parlament, die kam ja von der italienischen Lega Nord, die eigentlich normalerweise auf der Seite der Lega dei Ticinesi politisiert. Dass sie jetzt diesen Vorstoß macht, das ist doch eigentlich kurios, oder nicht?
In der Tat, denn letztes Jahr glaubte man im Tessin, dass die Lega Nord etwas bewirken kann in diesem Steuerstreit. Die Lega war damals ja in der Regierung von Berlusconi vertreten, aber nun hat eben der Wind gedreht. Die Lega ist nun in der Opposition und das spiegelt sich jetzt auch in dieser Motion wieder, nämlich, dass sie eigentlich nicht selber noch etwas machen können in der Regierung, sondern jetzt praktisch als Oppositionspartei auf Mario Monti einwirken wollen und das mit den erwähnten Forderungen.
Abgesehen von den Steuern hat die Grenzgängerproblematik auch aus anderer Sicht für Schlagzeilen gesorgt letzte Woche. Es ist nämlich eine neue Statistik dazu erschienen. Gerhard Lob, wie viele Grenzgänger gibt es im Tessin denn aktuell?
Ja, es gibt jetzt gemäß den neuesten Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik etwas mehr als 54.000. Das ist wirklich ein neues Allzeithoch und es ist ein starker Anstieg zu verzeichnen in den letzten Jahren. Und die Frage der Grenzgängerinnen und Grenzgänger ist im Tessin immer auch ein politisches Thema.
Politisch in welcher Hinsicht?
Dabei geht es in erster Linie um die Frage, ob die Grenzgänger den einheimischen Arbeitskräften die Arbeitsplätze wegnehmen oder ob sie einen Mehrwert schaffen. Die Lega und SVP, also die eher rechte Seite, behauptet, dass dies der Fall ist, dass also Arbeitsplätze den Einheimischen weggenommen werden. Doch letztlich gibt es dazu keine wissenschaftlichen Belege. Aber man muss sagen, es ist schon ein gewisser Trend sichtbar, der auch in der Statistik zum Ausdruck kam. Nämlich Frontalieri, also die Grenzgänger, werden immer häufiger auch im Tertiärbereich eingesetzt und nicht mehr nur in Industriebetrieben, so wie es früher der Fall war, wo sie einfach in die Fabriken in Grenznähe kamen. Also es gibt effektiv Tendenzen, über die man diskutieren muss, deren Hintergründe man analysieren sollte. Und es gibt Phänomene, die tagtäglich jetzt tatsächlich große Probleme verursachen. Ich möchte in erster Linie an den Verkehr erinnern. Wenn natürlich über 50.000 Personen jeden Tag in einen kleinen Kanton rein und rausfahren, dann sind die Straßen mal schnell verstopft. Und genau das ist, was in Mendrisiotto und Luganese, also im Südtessin, passiert. Tutto in tilt, wie man auf Italienisch sagt. Und dafür hat man auch noch keine Lösung gefunden.
Nun ist es ja die Lega dei Ticinesi, die sich besonders für die Themen rund um die Grenzgänger interessiert. Wie hat denn sie jetzt auf diese neuesten Resultate aus der Statistik reagiert?
Diese Zahlen waren natürlich Wasser auf die Mühlen der Lega. Sie hat einen Großteil ihres Wahlkampfs im letzten Jahr damit bestritten und ihr Chef Giuliano Bignasca meinte, man werde jetzt auch illegale Methoden anwenden, um die Zahl der Grenzgänger zu begrenzen. Was er damit meint, blieb allerdings offen und er hat erneut ein Dach von 35.000 gefordert. Das hat er aber auch schon im April letzten Jahres, als die Lega ja einen großen Wahlerfolg einheimste. De facto sieht man eben, die Lega kann da gar nicht so viel machen, sie kann ihren Wählern viel versprechen, aber diese wirtschaftlichen Phänomene sind unabhängig vom politischen Willen der Lega.
Bleiben wir noch kurz beim Thema Ausländer im Tessin. Der Tessiner Staatsrat hat diese Woche ein Kontingent gefordert, nicht für die Grenzgänger, sondern für Arbeitnehmer aus der gesamten EU. Wie stellt sich der Staatsrat das konkret vor?
Es geht um die sogenannte Ventilklausel, über die man ja jetzt vermehrt spricht in der Schweiz angesichts der Zuwanderung aus EU-Staaten. Und effektiv hat der Staatsrat in einem Brief an die Konferenz der Kantonsregierungen die Anwendung dieser Ventilklausel gefordert. Sie hält diese Klausel für ein geeignetes Mittel, um den Arbeitsmarkt besser zu regulieren. Und sie glaubt auch, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen. Ob das Ganze natürlich sinnvoll ist, wird im Moment diskutiert, bekanntlich auch in Bundesbern, da ja erstmal nur überhaupt die letzten 8 EU-Mitgliedsländer davon betroffen werden, wobei die Einwanderung hauptsächlich ja aus den alten EU-Staaten erfolgt. Aber es ist schon erstaunlich, dass nun auch zumindest die Tessiner Regierung in dieser Angelegenheit klar Position bezogen hat.
Kommen wir zu einem Thema, Gerhard Lob, welches das Tessin seit Monaten beschäftigt, die zweite Gotthardröhre. Bisher hat man fast nur Stimmen gehört, die eine zweite Röhre befürworten. Doch diese Woche war das Gegenteil der Fall. Die Gegner haben sich versammelt. Was kam dabei heraus?
Ja, es kam eine breite Koalition heraus, die aus 14 Umwelt- und Landschaftsschutzverbänden besteht, auch Vereinigungen wie Ärzte für die Umwelt. Also es sind die unterschiedlichsten Gruppen und sie wollten ihre Stimme erheben, weil sie eben diesen Eindruck haben, dass man in der Deutschschweiz eigentlich das Tessin nur wahrnimmt als den Kanton, der die zweite Röhre fordert, dass ja auch angesichts der Sanierung, die ansteht, über die man viel redet. Und sie sagen, es gibt einen großen Teil des Tessins, die wollen eben diese zweite Röhre gar nicht und sie verkörpern eben auch diesen Teil und machen vor allen Dingen darauf aufmerksam, dass sie befürchten, dass der Verkehr und der Durchgangsverkehr, Transitverkehr durchs Tessin noch zunehmen wird, wenn je eine solche zweite Röhre gebaut wird, auch wenn sie, wie wir wissen, anfänglich nur mit einer Spur befahren werden soll. Aber der Druck könnte natürlich gerade von der EU kommen, dass nachher angesichts von zwei Röhren diese dann auch je zweispurig benutzt werden.
Diese Ablehnung gegenüber einer zweiten Gotthardröhre, das ist aber nicht die offizielle Position des Kantons Tessin, oder?
Effektiv nicht, denn sowohl der Staatsrat als auch der Große Rat fordern die zweite Röhre, das muss man auch klar sagen. Insbesondere der Große Rat hat eine Standesinitiative verabschiedet, die im Übrigen im Parlament in Bern noch hängig ist. In dieser Standesinitiative wird eine zweite Röhre gefordert, die dann einspurig nach der Sanierung der ersten Röhre befahren werden soll. Aber wie gesagt, dieses Begehren ist noch hängig.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf ein grenzüberschreitendes Thema zu sprechen. Die Schifffahrt auf dem Lago Maggiore wird diesen Sommer eingeschränkt. Wieso denn?
Nun, es ist eine ganz konkrete Folge der Sparmaßnahmen in Italien. Wir wissen, dass ja auch Italien den Gürtel enger schnallen muss. Und die Regierung hat eben der Navigation der oberitalienischen Seen, also der Schifffahrt, Gelder, Subventionsgelder gestrichen. Und das wirkt sich dann eben ganz konkret auf die Schifffahrt aus, die weniger Kurse wird fahren können. Es ist ja so, dass der Lago Maggiore untersteht der italienischen Schifffahrt, während der Lago di Lugano der Schweizer Schifffahrt untersteht. Man hat das in einem Staatsvertrag so geregelt, damit die Zuständigkeiten klar sind. Und im Lago Maggiore ist ja wirklich nur ein kleiner Zipfel, gehört zur Schweiz, das sogenannte Bacino Svizzero, also das Schweizer Becken. Es war sinnvoll, aber es ist natürlich keine gute Nachricht, denn man muss sehen, was das für Folgen hat.
Und welche Folgen hat es konkret?
Das ist eben bisher noch nicht ganz bekannt. Es ist so, dass am 15. März es ein Treffen geben wird der Navigazione Lago Maggiore, also der italienischen in Arona haben die ihren Sitz, mit den Gewerkschaften. Und dort wollen sie dann ganz konkret sagen, was das bedeutet. Denn sicherlich werden einige Leute ihren Job verlieren, abgesehen davon, dass Kurse ausfallen werden. Und der Direktor dieser Schifffahrt hat schon gesagt, dass auch das Schweizer Becken betroffen sein wird. Man weiß nur nicht eben in welchem Ausmaß. Für den Tourismus im Tessin, der ja sowieso schon leidet, ist das keine gute Nachricht, denn natürlich ist die Schifffahrt auf dem Lago Maggiore eine Attraktion für Feriengäste.
Gerhard Lob, unser Mitarbeiter im Tessin, auf Fragen von Urs Gilgen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.